Herzlich willkommen zu Physik und Chemie beim Kochen und Backen. Der Titel ist viel generischer, als der Talk nachher ist, weil ich mich natürlich auf die Sachen konzentriere, die mir Spaß machen. Und das ist ja so ein breites und großes Gebiet mit Kochen, dass das nur einzelne Details sind, die man sich da anschauen kann. Meine Priorität ist nicht so gesund wie möglich oder so billig wie möglich oder so reichhaltig wie möglich, sondern so lecker wie möglich. Das ist eine klare Zielsetzung. Und ich gucke so ein paar Punkte an, wie es mit dem Geschmack bestellt ist, wie der eigentlich entsteht. Ne? Den Geschmack gibt es ja nicht als isoliertes, messbares Faktum, sondern das ist ja auch eine wahrnehmungsphysiologische und auch psychologische Sache. Hängt auch von der Farbe ab, von der Temperatur. Ein paar so Betrachtungen, wie entstehen überhaupt Aromen. Dann ein Punkt, der klingt so ein bisschen lustig, Kruste und Krume. Das ist so der Kern meines Interesses, wo die Geschmacksstoffe herkommen, die mich jetzt sehr interessieren. Dann so ein bisschen was Allgemeines zum Garen und dann eigentlich so der Hauptteil zum Brotbacken und Teig herstellen, weil das ist der Bereich, wo ich mich so am meisten damit beschäftigt habe und beschäftige. Damit überhaupt irgendwas schmecken kann, muss es in irgendeiner Weise flüchtig sein, das heißt sich von der Trägersubstanz lösen können. Also ein Aromat, der dran klebt an dem Eiweiß und nicht loskommt, den schmeckt man nicht. Wasserlöslichkeit ist die Bedingung, dass es durch den Speichel gelöst werden kann und im Gaumen spazieren gehen kann. Der Vorgang des Schmeckens ist ein Andocken an Rezeptormoleküle oder an Andocken von Molekülen an Rezeptoren. Da muss zum einen die Molekülform passen, also da gibt es ja unterschiedlich geformte Moleküle, auch spiegelbildlich geformt und die schmecken einfach verschieden, sind chemisch gleich, aber schmecken verschieden. Die ein Andock-Kriterium ist auch die Ladung, die muss auch passen und so sind das doch relativ viele Kriterien. Wenn der Rezeptor was schmeckt, dann gibt es einen Nervenimpuls und man freut sich im Kopf, dass es gut schmeckt. Interessant ist, dass diese Bindung von dem Geschmacksstoff an den Rezeptor sehr flüchtig ist. Das heißt, kaum hat man was geschmeckt, ist es auch schon wieder weg. Was eigentlich schön ist, weil man kann dann nochmal was Neues schmecken oder das Gleiche nochmal. Das ist sehr schön. So sehen diese Rezeptoren aus. Und ich habe dann mal im Biologiebuch ein bisschen geguckt, ob ich das verstehe und habe dann wieder zugeklappt, weil ich nicht Sachen erzählen wollte, die ich so gar nicht verstehe. Auf dem Bildchen sieht man jedenfalls eine ganz schematische Darstellung, dass es gar nicht so sehr viele Geschmacksrichtungen gibt, aber dieses ganze Gebilde eines Geschmackes sich in den unterschiedlichen Verteilungen von den Grundgeschmacksrichtungen zusammensetzt. Wobei das auch umstritten ist, ob es wirklich nur diese vier Grundgeschmacksrichtungen gibt, die man so kennt. Komme ich gleich nochmal drauf. Die Rose schmeckt ja nicht, die riecht, aber das ist extrem dicht miteinander verknüpft, Schmecken und Riechen. Deswegen macht man auch, wenn man Geschmackstests macht, geht man den Weg, dass man durch die Nase Luft in den Rachen bläst, damit die Geschmacksrezeptoren im Nasenraum nichts riechen können. Das heißt, man bläst die Luft rückwärts in den Gaumen rein, damit man nur schmeckt, damit man isoliert den Geschmack testen und bewerten kann. Dass Geschmack und Geruch ganz eng zusammenhängt, ist auch physiologisch nachweisbar, weil die Nervenstränge nicht völlig isoliert ins Gehirn gehen, sondern sich da schon durchdringen und mischen, was evolutionär vermutlich ganz vernünftig war, weil Schmecken und Riechen ist nah beieinander und das Selektionskriterium, ist es giftig oder macht es mich satt, kriegt man auch so raus. In der Schule hat man gelernt, es gibt süß, sauer, bitter, salzig und dann gab es noch diesen fünften Geschmack, der ist noch gar nicht so alt, Umami. Kann man am simpelsten als irgendwie würzig beschreiben. Der ein oder andere kennt vielleicht Glutamat als Gewürz. das macht für sich selber eigentlich keinen klar identifizierbaren Geschmack, aber schmeckt nachher besser. In der günstigen chinesischen Küche wird viel mit Glutamat gekocht, weil einfach das Essen intensiver schmeckt bei weniger Gewürzen, bei weniger Zutaten. Soll nicht so ganz unkritisch sein im Gehirn, deswegen ist es so ein bisschen umstritten. Man kann Geschmack trainieren, das hat man nachgewiesen mit Versuchen, wo man Leute Dinge hat schmecken lassen, in immer schwächere Konzentration. Und dann gab es so Erschwernis- und Belohnungskriterien. Also wenn man richtig geschmeckt hat, dann wurde die Dosis ein bisschen erhöht. Und wenn man sich verschmeckt hat, wurde die Dosis ein bisschen verringert. Und man kann sich tatsächlich mit dem Geschmack an immer niedrigere Wirkdosen rantasten. Und dann wird man Feinschmecker. Ja, weil man einfach mit einem trainierten Gaumen auch kleine Nuancen dann schon schmecken kann. Interessanterweise gibt es keine Ermüdung bei der Geschmackswahrnehmung. Physiologie ist ja schon immer irgendwie auch mit Ermüdung verbunden. Man wird eines Geschmackes nicht müde, was toll ist, finde ich. Der bleibt also immer wieder reaktivierbar. Man kann diese Erholungszeit im Geschmack reduzieren durch einen anderen Geschmack, den man zwischenschaltet. Ich habe so Versuche gemacht mit Mousse au Chocolat und Weißwein zum Beispiel. Wenn man das intermittierend zu sich nimmt, dann schmeckt das Mousse hinterher viel, viel intensiver wieder, weil dieser Süßgeschmack weggeht. Klappt auch gut mit Pfefferminztee. Das ist manchmal ganz erstaunlich. Pfefferminztee und Gurken, das kollidiert irgendwie mit den Rezeptoren und so. Da gibt es also noch einiges zu forschen, wie man sowohl den Geschmack trainiert, als auch irgendwie mal wieder resetten kann, wenn man nochmal neu schmecken möchte oder sowas. Gab es eine Frage?
Du hast ja gesagt, Ermüdung passiert nicht. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, mir die schärfste Rahmenpfanne, die ich so finde, reinpfeife und noch ein bisschen extra Chili dazu mache, damit ermüde ich dann nicht meine Geschmacksknospen und ich überlagere das mit Schärfe.
Oder ja, was? Schärfe ist tatsächlich kein Geschmack, sondern Schmerz. Also das reizt die gleichen Rezeptoren wie Schmerzen. Auch die physiologischen Wirkungen sind die gleichen. Pulserhöhung, Schweißausbruch, also einfach Stressreaktion. Ja, ich habe eine Weile mich da auch so an Schärfe rangeschaukelt, bis dann keiner mehr mit mir essen wollte. Und das geht dann so weit, dass man wirklich auch, also ich bin nicht ohnmächtig geworden, aber das wird einem dann ein bisschen schwindelig, wenn man sehr, sehr scharf isst. Also das ist irgendwie schon ein spannender Effekt. Ist aber nicht schädlich. Also sehr scharf zu essen ist für die Geschmacksrezeptoren nicht schädlich. Der Magen mag es nicht so gerne, weil dann vermehrt Magensäure ausgeschüttet wird. Und das ist irgendwie, auch wenn man so ein bisschen Magenprobleme hat, sollte man das vielleicht lassen. Aber scharf ist kein Geschmack. Pfeffer ist eigentlich auch kein Gewürz in dem Sinn, sondern ein Aromaverstärker durch seinen Schärfen. Ja.
Das ist ja so, wenn man Erdbeeren isst, dass wenn man die salzt, dass die dann süßer schmecken und intensiver. Und ich habe auch festgestellt, wenn man Erdbeeren mit Basilikum isst, dann ist das echt klasse Wirkung.
Ja, Forschung und Entwicklung. Also das finde ich total super. Das mit dem Salz ist ja eigentlich auch Küchenstandard, dass man diese Prise Salz auch in den Kuchen reinmacht.
Warum? Weil es widerspricht sich ja, oder ist es dadurch, weil es sich widerspricht, dann ist es einfach
wert. Interessante Frage. Müsste man mal nachforschen, nachgucken. Ja, Farbe und Geschmack ist eigentlich ein Home Run. Ne? Es ist so ein Blog, Worst of Chefkoch auf Tumblr. Also da sind dann so Wurst, so Wurstrezepte, heiße Wurst und zerschnittene Wurst und sowas. Diese abartigen Fotos sind da eher so ein bisschen die seltenere Variante. Also klar, braucht man nicht drüber reden. Wenn es dreusig ausschaut, dann schmeckt es auch gar nicht so gut. Ich habe in meiner WG mal Experimente gemacht mit Lebensmittelfarbe. Wenn man Reis blau oder violett färbt oder Kartoffeln grün oder sowas, ist kaum zu genießen. Also man hat wirklich das Gefühl, man isst irgendwie Plastik oder irgendwas und das ist echt sehr interessant, wie eng das so verknüpft ist miteinander. Netter ist, wenn es schöner ausschaut, dann schmeckt es auch gleich besser. Ja, wenn man die Farbe bewahren will oder an einer guten Farbe interessiert ist von seinem Essen, dann muss man ein bisschen gucken, wie man das vermeidet. Und das ist, wenn man es detailgenau machen möchte, gar nicht so einfach. Also bei Gemüse gibt es eine Oxidation. Also wenn man irgendwie schöne grüne Bohnen kocht und kocht die eine Weile, dann werden die immer grauer und dann hat man irgendwie so ein graugrünes Zeugs im Topf, was gar nicht mehr so schön ausschaut. Der Trick beim Gemüse ist blanchieren. Also man kocht es fast gar, schmeißt dann idealerweise in Eiswasser, in ganz kaltes Wasser, dann stoppt das Kochen und der Oxidationsprozess durch den Luftsauerstoff ist auch gestoppt. Und dann kann man sich, also wenn man sich viel Mühe macht für eine Gemüsesuppe, die einzelnen Gemüse auf den Punkt garen, blanchieren und dann am Schluss wieder in den Suppenfond reinmachen und hat dann eine Suppe, die so aussieht wie auf den Fotos, auf den Food-Fotos, wo die Gemüse alle mit schön Photoshop-Sättigung hochgedreht, also ganz knackig und bunt aussehen, wie man es zu Hause einfach normalerweise nicht hinkriegt. Aber es geht, man kann sich da so ein bisschen dran tasten. Bei Obst ist es keine Oxidation, das ist eine Enzymreaktion, die eine Polymerisation von Phenolen macht. Da gibt es verschiedene Tricks, das zu stoppen. Also wenn man eine Banane anschneidet, die wird braun, oder eine Avocado, da geht es ruckzuck. Und wenn man die ein bisschen mit Zitronensaft bestreicht, die Schnittflächen, dann bleiben die zuverlässig grünlich bei den Avocado. Man kann es kälter machen. Chemische Reaktionen laufen bei niedrigen Temperaturen ja häufig langsamer. Man kann es stoppen durch Kochen, durch einmal kurz aufkochen. Dann ist die Denaturierung angehalten. Und man kann durch Salz und Vitamin C auch Einfluss nehmen. Vitamin C ist ein häufiger Zusatzstoff in Lebensmitteln, nicht weil es irgendwie gesund sein soll, sondern weil es ein Oxidationshemmer ist und eben diese Vorgänge stoppt in den Materialien. Bei Fleisch gibt es auch eine Verfärbung, aber das ist eigentlich schwer zu ändern, denn wenn ich das blutige Fleisch habe, das rote, und erhitze das, dann denaturiert es, die Eiweiße werden aufgebrochen und dann wird es immer ein bisschen gräulicher, es sei denn, man isst irgendwie raw, außen russig, innen roh, dann ist diese Farbveränderung natürlich nicht da. Ja, man möchte natürlich, dass es auch nicht nur schön aussieht, sondern auch gut riecht. Und sehr aromatische Komponenten, also zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich eine Nelke zerdrücke oder sowas, merkt man sofort, das sind so ätherische Öle, die aufsteigen. Und die muss man beim Kochen ein bisschen vorsichtig behandeln, also nicht zu heiß kochen, am Ende der Kochzeit zusetzen oder vorher in lauwarm das Aroma rausziehen und am Schluss dazu kippen. Also bei Glühwein zum Beispiel macht man ja eine Nelke rein und eine Zimtstange und sowas. Und wenn man den dann kocht, dann ist es im Grunde rum. Dann sind die ganzen Aromaten raus, der Alkohol ist raus, dann braucht man den Glühwein ja schon gar nicht mehr trinken. Und irgendwie ist es Quatsch. Also den muss man wirklich ganz vorsichtig in der Temperatur regeln, dass das klappt. Diese flüchtigen Aromate, die kann man auch gut in Fett binden. Wer Parfüm von Süßkind gelesen hat, da ist es ja sehr schön beschrieben, wie die Parfümeure mit so Vaseline-Betten aus den Pflanzen die Geruchsstoffe rausziehen und in dem Fett dann binden. Und man kann das testen, man kann mal ein Stück Hähnchen in Hammelfett braten und das schmeckt einfach nach Hammel. Also der Geschmack ist nie im Fleisch, der ist im Fett. Und wenn man so ganz mageres Fleisch kauft, das schmeckt halt noch nichts. Also Fett ist irgendwie das Mittel, das den Geschmack macht, da gibt es nichts. Alkohollöslichkeit ist für viele andere Aromate auch sinnvoll. Geht natürlich nicht bei allen Rezepten, dass man mit Alkohol kochen kann. Manche mögen es auch nicht. Beim Kochen gibt es ja auch Gerüche, die, gerade wenn man brät zum Beispiel, sind das relativ hohe Temperaturen. Und diese Aromate, die da in die Luft gehen, die oxidieren aufgrund der hohen Temperatur ziemlich rasch zu Stoffen, die dann im eigentlichen Essen gar nicht mehr drin sind. Das heißt, so wie es riecht, schmeckt es nachher nicht. Und ich habe selber festgestellt, ich mag es eigentlich ganz gern, wenn ich essen gehe. Da riecht man ja selten die Gerüche aus der Küche, sondern da kommt dann das Essen auf den Tisch. Und man hat dann erst so den Eindruck, ah, jetzt geht's los, jetzt ist das Essen da. Und wenn man irgendwo selber kocht oder mit Leuten zusammenkocht, dann steht man in der Küche in diesem Phrasen und es raucht und qualmt und rußt. Und dann schmeckt es irgendwie nicht mehr so unvorbereitet und so pur, wie wenn man es irgendwie mit so einer olfaktorischen Trennwand vorgesetzt kriegt. Also Tür zu. damit der Geruch drin bleibt und die Nase geprimed ist auf neutral, dass es nachher besser schmeckt. Die Aromastoffe drin behalten im Material kann man auch mit Vakuum kochen. Vakuumgaren, Sous-Vide, ist so eine, es gibt ja beim Kochen ist ja so eine Modewelle. Ne? Küchen kann man enorm viel Geld ausgeben, hat auch einen Distinktionsgewinn, wenn man eine teure Küche hat. Und dieses Sous-Vide-Kochen, da kann man auch tolle, teure Apparate kaufen. Aber es ist wirklich gar nicht schlecht. Ich habe das mal getestet. Ich habe zuerst hinten mit einem Topf und einem so einer Heizplatte versucht, diese Temperaturen herzustellen. Die Idee bei dem Sous-Vide-Kochen ist, dass man das Gut, was man kochen möchte, vakuumiert in Kunststofffolie, also Plastikfolie, in geschmacksneutraler, und dann im Wasserbad mit einer extrem kontrollierten Temperatur gart. Speziell für Fleisch ist das sehr interessant. Wenn man das Fleisch auf 70 Grad zum Beispiel gart, Wild oder Rind, dann kann man das in einer Stunde oder in anderthalb Stunden exakt auf den Punkt garen, dann ist es gerade kurz vor Medium. Und dann am Schluss, wenn man es servieren will, brät man es außen nochmal scharf an. Dann ist das, was schwierig ist beim Fleischbraten, den Punkt zu finden zwischen Schuhsohle und blutig, weg. Weil durch diesen Garprozess hat man automatisch die richtige Kerntemperatur, weil die ist das, die Temperatur, die das Wasser hat. Da kann man eigentlich ganz wenig falsch machen. Ich habe dann so einen Wasserkocher umgebaut. Da steckt so ein Messingröhrchen drin mit einem Temperatursensor, so ein BS28B12. Und dann habe ich mit einem Raspi ein bisschen rumgemessen. Was ich mit der Kurve gemessen habe, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, irgendwie Aufheiz- und Abkühlzeiten, Achsen nicht beschriftet, die lag da in dem Verzeichnis. Das ist because of science. Also ich habe irgendwas gemessen. Und das Fleisch wird dann so einvakuumiert und kommt dann in dieses 70 Grad warme Wasser. Und dann hat man eigentlich auch ganz viel Zeit, das gedeihen zu lassen. Wird in der Gastro auch ganz viel so gemacht, weil man es auch irre gut vorbereiten kann. Das ist dann eigentlich immer schon bereit zum kurz vorher nochmal angebraten werden und dann ist es perfekt.
Ja? Ich lasse mal so, also wenn ich jetzt sage, ich würde für Veranstaltungen jetzt hier und wir sagen, wir machen hier, keine Ahnung, 50 Plattlammen so und ich schmeiße da 50 ins Wasserbad, müssen die jetzt aber in 5 Minuten raus.
Nee,
so, das ist ja das Tolle, oder ist es gerade egal, ob ich die eine halbe Länge
also länger lasse? Der Garprozess bei dem Fleisch hängt ab von der Kerntemperatur. Wenn man zum Beispiel irgendwie so ein, also eine Hammelkeule brätet oder irgend sowas, dann nimmt man einen Bratenthermometer mit dem Spieß, piekst da rein und je nachdem, wie warm der Kern ist, weiß man, ist fertig oder nicht. Ja, und das ist je nach Fleisch verschieden. Bei Geflügel geht man so auf 90, 100 Grad schon fast, glaube ich. Und bei Rindfleisch kann man so um 70, 75 Grad rumgehen. Und wenn man diese Kerntemperatur erreicht hat und hält, dann passiert kaum mehr was. Das heißt, wenn das Wasser 70 Grad warm ist und ich schmeiße das Fleisch da rein, dann dauert es eine Weile, bis es die Temperatur hat. Und wärmer kann es nicht werden. Und dann ist es eigentlich immer
richtig. Und ab dem Moment kann ich dann in 2 Minuten fertiggebratenes Steak
aufmachen. Dann nehme ich es raus in Butter. Schön angebraten und dann ist es Taco. Das habe ich probiert. Das ist auch schön rosa geblieben. Das ist jetzt mit Farbtreue so ein bisschen schwierig in dem Fall immer. Das hier, das ist natürlich komplett fake, weil bei dem Sous-Vide-Garen kriegt man überhaupt keine Soße. Man hat ja wirklich nur das vorgegarte Fleisch, brät das von zwei Seiten einmal kurz an und ist dann fertig. Die habe ich separat erzeugt, damit man zu dem Fleisch halt eine schöne Soße hat, weil die möchte man ja auch gerne haben. Das mit den Soßen erzeugen, da sage ich nachher auch gleich noch was dazu. Das ist eine Wissenschaft für sich. Mir schmeckt es immer gut, wenn es schön angebraten ist. Das habe ich irgendwie selber gelernt mit dem Kochen. Meine Mutter hat immer ganz vorsichtig gebraten, ganz gesund und viel gedünstet und so. Und als ich dann selber angefangen habe zu kochen, habe ich immer ordentlich Gas aufgemacht und rumgerußt und habe gemerkt, das ist so die Richtung, wo ich hin möchte. Und ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache, das war so ein bisschen Versuch und Irrtum, auch mit zu viel Rußen. Man kommt dann in den Pyrolysebereich ab 180 Grad, wo man dann keine Geschmacksstoffe mehr bildet, sondern Kohle. Und da muss man sich eben so ein bisschen rantasten. Das ist eine Reaktion, die Maillard-Reaktion, wo die Aminosäuren mit den Zuckern Aromate bilden. Die Aminosäuren sind in den Lebensmitteln drin, Zucker häufig auch, wenn Stärke zerbrochen wird, dann gibt es Zucker. Und dem Vorgang kann man auch auf dem Sprung helfen, da sage ich gleich was dazu. Also Proteine und Zucker und Hitze, das ist eigentlich das Rezept für guten Geschmack. Das ist, wenn man irgendwie Creme Brûlée macht und auf diesen oben Zucker draufstreut, mit dem Gasbrenner das anbrutzelt oder bei Fleisch oder bei Kuchen, bei Brot, was auch immer. Der Geschmack ist eigentlich in der Kruste oder ein Großteil des Geschmacks ist in der Kruste.
Und mit den Proteinen, das ist ja eigentlich Eiweiß. Ne?
Ja.
Also ist jedes Eiweiß sozusagen dafür geeignet?
Mir würde jetzt nichts einfallen, was nicht geeignet ist, aber die Eiweiße, die reagieren natürlich verschieden. Ne? Also wenn man ein Schnitzel paniert mit Ei, dann bräunt es anders und auch, also es ist schwieriger auf den Punkt zu kriegen, weil es wird schneller schwarz, das Eigelb vom Ei. Das Eiweiß vom Fleisch selber nicht so schnell. Also die verhalten sich alle ein bisschen verschieden dann. Ne? Aber es funktioniert immer. Also wenn man Brot mit ein bisschen Milch einpinselt vorm Backen, dann bräunt es total gut. Und wenn man dann in die Milch noch eine Prise Zucker reinmacht, dann hat man schon Eiweiß und Zucker nochmal außen aufgetragen, dann ist das nochmal verstärkt in die Richtung. Diese Ente beim Chinesen, die ist ganz deutlich zu schmecken glasiert mit Zucker. Ne? Die sind außen ganz doll eingezuckert und das gibt im Ofen natürlich dann auch nochmal schön Aroma. Fett ist auch immer gut, kann man eigentlich wenig Fehler machen, bindet die Aromen, die entstehen, werden dann gleich festgehalten vor Ort und ist ein gutes Wärmeleitungsmedium, damit man die Wärme dann zu dem Gargut kriegt. Diese Maillard-Reaktion gibt es beim Steak, beim Kaffee, Bier, bei der Schokolade, die Kakaobohnen werden ja auch geröstet vorher. Und da kommt einfach der Geschmack rein. Ungeröstete Kakaobohnen schmecken total gräuslich, total tröge. Und da passiert echt in dem Fertigungsprozess unheimlich viel. Also erstmal das Rösten und dann wird das conchiert, die Schokolade wird ewig gerührt, also mit viel Sauerstoffzugang passieren dann nochmal Prozesse. Alles nur für den guten Geschmack, da kann man sich echt viel Mühe machen. Pommes hatten wir hier vor der Tür frittiert in der großen Fritteuse. Ich weiß gar nicht, wo die her war, von irgendjemand hat die mitgebracht. Da ist es eigentlich auf den Punkt. In den Kartoffeln ist Stärke, Zucker, Fett dazu, hohe Temperatur. Und dann gibt es sofort welche, die schreien, ist ungesund. Da werden Nitrosamine gebildet, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Acrylamid, genau, das war's. In Maßen halt. Und nicht zu schwarz. Und dann ist man, glaube ich, auch schon auf
der Höhe. Bei Kaffee manchmal ein Problem, wenn er zu sehr geröstet
wird. Ja, das ist mir auch vom Geschmack her nicht mehr angenehm. Wenn ich irgendwo Kaffee trinken gehe, der ist oft so wahnsinnig hart geröstet. Das ist echt so ein Trend, der geht in die falsche Richtung, glaube ich.
Wobei es da ja auch verschiedene Bohnen gibt. Ne? Also,
ja, don't mention it. Also Kaffee-Nerds, ich habe da mal so ein bisschen mir Blogs angeschaut und Foren. Geil. Also das ist wirklich Maschinensteuerungen mit Zehntelgraden und Mahlgrad, mit Korngrößenregulation. Und das ist also schon, die meinen es ernst.
Wobei der beste Kaffee aus Nicaragua kommen soll.
Ach, der von dir.
Weil der nicht nur, weil es von der Ideologie her eigentlich mal stimmt, in Nicaragua zu unterstützen. Das soll der beste Kaffee auf der Welt sein und der wird oft verschnitten mit minderen Sorten.
Okay. Dann gibt es diesen Katzenkaffee, ne?
Ja, dann kann man auch eine, sag ich mal, nicht so qualitative Bohne einfach verlängern.
Ja, klar.
Verschnitten, Cuvée wie beim Wein. Ne? Dann kriegt man irgendwas Erträgliches noch, wenn man die Sachen einfach mixt. Okay, also ich möchte Maillard-Reaktion, aber mehr Geschmack. Und dann kann man gucken, an welchen Schrauben man so drehen kann. Zucker hinzufügen, das macht die Industrie total gern. Also in einer Pizza, in einer Fertigpizza sind irgendwie 8 bis 14 Stück Würfelzucker. Zum einen wirklich nur für den als Geschmacksverstärker im Teig und im Belag und in der Tomatensauce, aber eben auch, um die Bräunung einfach hinzukriegen. Traubenzucker auflösen und Bratgut einpinseln, das habe ich schon ein paar Mal probiert. Also gerade so dieses Truthahn-Rezept, dass man den einfach einpinselt mit Zuckerwasser oder Honig, auch eine ganz feine Sache. Das funktioniert sehr gut. Wasser raus, damit die Temperatur höher wird. Das mit dem Salz vor dem Braten, da gibt es Religionskriege, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber dieses Wasserentziehende, das ist eigentlich eine Methode, die da ganz logisch irgendwie klingt. Proteine hinzufügen, wenn man zu wenig hat, also ein bisschen Milch aufs Brot streichen oder das Fleisch panieren oder einweichen. Oder zum Beispiel Ziege in Buttermilch. Ganz wunderbar. Die Buttermilch hat ein bisschen Säure. Das ist auch eine Garmethode übrigens. Also mit Säure kann man Fleisch auch denaturieren und gart es de facto, macht es bekömmlicher und essbar. Wenn man die Ziege in Buttermilch einlegt, dann hat man zum einen diese Denaturierung durch die Säure und Eiweiß im Fleisch mehr. Und wenn man das dann brät, Maillard-Reaktion, Geschmack galore. Also mal probieren. Auf dem Wochenmarkt gibt es einen guten Metzger, wo man auch Ziege kriegt. Kann ich nur empfehlen.
Waren uns da jetzt die Bodybuilder einen Schritt voraus, weil die essen ja Proteinpulver pur.
Ja, sie muss ja aufbauen, ne?
Ja, eigentlich, aber jetzt in dem Zusammenhang habe ich Protein mit Essen und Geschmack habe ich Protein noch nie wahrgenommen.
Ja, ja.
Also das
Proteinpulver, ja, das ist hier, das ist, sie haben keinen Geschmack. Also es schmeckt nach nichts, es schmeckt nach Farbe.
Das war sehr gut, ja. Also ich esse lieber was Leckeres als so ein Pulver, ehrlich gesagt. Ja, Hitze erhöhen, habe ich schon erwähnt, da muss man sich so ein bisschen dran tasten. Gerade wenn man mit Öl arbeitet, gibt Öle, die anfangen zu rauchen relativ früh, das darf man nicht machen. Erdnussöl funktioniert gut, Olivenöl schmeckt halt gut, aber das muss man sehr vorsichtig machen beim Braten, dass man da nicht in diesen Bereich gerät. Und wenn es mal wirklich schwarz geworden ist, dann ist nur noch wenig zu retten, weil dann wird es bitter und dann ist man eigentlich verloren. Manchmal kann man es mit Sahne noch ein bisschen circumwenden, aber da ist dann nicht mehr so viel zu machen. Das verwende ich total gern. Natriumhydroxid ist Kloreiniger, eigentlich Hauptbestandteil. Und damit kann man etwas herstellen, was ich sehr gerne mache, nämlich Laugengebäck. Dieses Natriumhydroxid verseift auf der Oberfläche von dem Backwerk und unterstützt da diese Maillard-Reaktion ganz, ganz stark. Es macht durch das Bräunen prima Geschmack und ist dann auch nicht mehr Lauge, sondern eben Seife. Das merkt man auch, wenn man damit gebacken hat. Das ist so ein bisschen seifig, wenn man dann abwäscht hinterher. Also das ist ganz, ganz eigenartig. Wie das mal entdeckt worden ist, habe ich noch nie recherchieren können, weil mit so einer Lauge macht man eigentlich Backbleche sauber. Und ich habe so mir so vorgestellt, dass bestimmt mal irgendeiner versehentlich, statt die Brötchen in Zuckerwasser zu tauchen, die in die Lauge getaucht hat und nachher war das was ganz Tolles. Weil sonst kommt man, glaube ich, nicht auf die Idee. Diese Lauge ist 4%ig, also dann nicht mehr so gefährlich wie dieser konzentrierte Chlorreiniger. Ich kaufe die mal in der Apotheke, was nicht ganz einfach ist, weil wenn man da sagt, ich möchte Natriumhydroxid zum Kochen haben, dann ist da sofort Alarm. Und ich habe dann gelernt zu sagen, ich möchte Natriumhydroxid haben, um Platinen zu entwickeln. Und dann kriegt man das und kann es dann aber zum Kochen nehmen.
Warum ist da Alarm? Also
was? Ja, weil das sind so Plätzchen und die sind, wenn die nicht verdünnt sind mit Wasser, extrem hygroskopisch. Das ziehen die auch aus der Haut raus und die bilden dann so eine starke Lauge, dass du einfach sofort Verbrennungen kriegst. Haut geht kaputt und wenn du es in der Form schluckst oder wenn Kinder das schlucken in der Form, hast du schlimme Verätzungen in der Speiseröhre und so. Also schon nicht ganz ohne. Beim Anmischen nicht das Wasser in das NaOH kippen, sondern das NaOH ins Wasser, damit es nicht spritzt. Man kommt hin. Eine physiologische Beobachtung. Ich habe öfter mal am Bahnhof Brezen gekauft von diesen Schnellbäckern. Das sind ja keine Bäcker, sondern irgendwie Teigstückerwärm-Facilities oder sowas. Und die sind ja oft ziemlich braun, weil die haben offensichtlich ziemlich starke Lauge. Und ich habe dann reproduzierbar, wenn ich dazu einen Kaffee getrunken habe, totalen Brechreiz bekommen. Also einmal habe ich fast den Mülleimer gekotzt, weil das wirklich, das war überhaupt nicht mehr zu beherrschen. Und dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt. Und die Erklärung ist, dass Reste von der Lauge auf dem Backwerk bleiben und mit dem Fett aus dem Kaffee eine Seife bilden im Magen. Und dann wird einem schlecht. Und das fand ich irgendwie nachvollziehbar. Und seitdem esse ich am Bahnhof keine Brezen mehr. Also selber gebacken schmecken sie eh besser. Zu der Maillard-Reaktion noch ein Wort, wenn man Soßen macht. Also die einfach Meinung ist, wenn ich irgendwie ein Stück Fleisch brate, dann entsteht auch irgendwie Bratensoße und dann kommt, habe ich was zum Drübergießen nachher beim Essen. Und wenn man irgendwie essen geht, dann kriegt man irgendwie ein Stück Fleisch und so gefühlt einen Liter Soße. Das lässt sich mit der Menge an Fleisch niemals erzeugen. Also Soßen werden immer völlig separat erzeugt. Und machen kann man das zum Beispiel, indem man so eine Geflügelkarkasse nimmt, also von einem Huhn das ausgelöst und nur die Knochen, also wenn man das irgendwie auslöst, das Fleisch, den Rest würde man wegschmeißen, das mache ich nicht, das hebe ich auf und brate es mit Gemüse, mit Möhren, mit Sellerie und sowas sehr, sehr scharf an, bis es knapp unter der Pyrolysetemperatur ist, dann wird es abgelöscht mit Wasser, wieder eingekocht, wieder angebraten, wieder abgelöscht, wieder eingekocht und das macht man dann so ein Stündchen oder anderthalb. Und dann kriegt man so eine halbe Tasse dunkelbraune Flüssigkeit und das ist dann eine Brühe, mit der man, also ein Bratensatz, mit dem man was machen kann. Also eigentlich ist es immer wieder neu starten, diese Maillard-Reaktion, immer wieder dieses Braunwerden, wieder stoppen zum richtigen Zeitpunkt. Und dann kann man das Gemüse und diese Fleischreste einfach absieben, kocht es ein bisschen ein und das kann man schön einfrieren, hat dann eine leckere Brühe, eine leckere Soße für ein Essen. Was bewirkt Garen generell? Da springe ich jetzt so ein bisschen am Rande vorbei. Man möchte das Gewebe lockern, also rohes Fleisch und rohe Gemüse sind einfach schwieriger zu essen, schwieriger zu kauen. Das Garen macht das bekömmlicher, schließt die Zellen auf, verkleistert die Stärke und macht es manchmal oder meistens auch besser schmeckend. Das ist eigentlich der Zweck am Garen. Und weil ich mich so ein bisschen fokussieren wollte, gehe ich auf viele Sachen gar nicht ein. Bringe es nur mal so ein bisschen an. Wenn man kocht, hat man Konvektionswärmeübertragung. Also unten im Topf ist die wärmste Stelle. Dann gibt es solche Konvektionsströme, Wagnersche Zellen heißen die, die die Wärme im Topf transportieren. Und die transportieren die zu dem Gargut. Und wenn das Gargut nicht konvektieren will, wie Kartoffelbrei, dann brennt der an, weil die Wärme unten nicht wegkommt. Die bleibt dann unten und kann nicht wegkonvertiert werden. Dämpfen ist auch Konvektion, aber mit Wasserdampf, der da konvektiert. Und Braten in der Röhre, im Backofen, da ist auch Konvektion, aber nur mit Luft. Also gleiches Erwärmungsprinzip, anderes Medium. Irgendwas? Nee. Braten in Fett ist Wärmeleitung. Also das heißt, man muss genügend Fett in der Pfanne haben, sonst klappt es nicht, weil man kriegt keinen Wärmeübergang. Und Grillen oder Braten am Spieß ist dann Wärmestrahlung, Radiation, wie man die Wärme da reinkriegt. Klammer auf, Mikrowelle ist dann Wärme, die im Kochgut entsteht. Eigentlich zum Kochen fast unbrauchbar. Also Mikrowelle benutze ich wenig zum Kochen. Das Einzige, was ich da drin mache, ist zum Beispiel Geflügel vorgaren, dass die Kerntemperatur so 70, 80 Grad ist. Und dann macht man es auf den Grill und kriegt dann außen schön Röstaromen und innen drin ist es schön gar. Also das ist so ein bisschen eine Erleichterung. Aber ansonsten ist das so wie gedünstet und irgendwie schmeckt so wie Krankenhauskost. Also das ist nicht so ganz mein Fall. Ja?
Wie ist das? Kochen mit oder ohne Deckel? Also dämpfen ist ja klar, brauchst einen Deckel, gerade in der Röhre auch.
Ja.
Aber beim Kochen gibt es da Unterschiede, sage ich mal. Also mit der Konvektionseffekt kämpfst, wenn ich den Deckel weglasse.
Gibt es auch so ein bisschen Religionskriege, die nicht immer sehr logisch begründet sind. Also eine Hühnersuppe soll man mit offenem Deckel kochen. Ja, damit die Antibiotika die Flüchtigen verschwinden. Nee, also ich koche zum Beispiel nicht mit dem Dampfkochtopf, weil ich da nichts sehe. Ja, der Prozess ist nicht unterbrechbar und du kannst nicht kontrollieren und du riechst auch nicht, wenn es irgendwie komisch riecht oder sowas. Ist mir irgendwie unsympathisch. Da warte ich lieber 10 Minuten länger und kann es besser in Kontrolle, den ganzen Prozess. Also ich wüsste jetzt auch nicht auf Anhieb, ob man einen Deckel drauflassen sollte. Ich würde eher sagen, ja, weil dann verliert man keine Geruchsstoffe. Es gibt auch so Deckel, die innen so konvex sind. Und dann kann man oben Eis reinmachen und dann kondensiert der Dampf, der aus dem Topf aufsteigt und tropft wieder rein. Das fand ich irgendwie ziemlich logisch, weil dann verliert man das, was da weg möchte, nicht. Und es bleibt im Topf.
Ja, bei jedem anderen Deckel nach 5 Minuten ist der wieder klar.
Ja, aber den kann man nicht extra kaufen. Das ist ja schön, wenn man ein extra Produkt hat. Genau. Ja. Braten kann man, frittieren kann man, pökeln ist auch eine Methode, mit der man den Denaturierungsprozess vorankriegt, also in Salz einlegen und schlicht kochen. Habe ich alles schon ein bisschen durchprobiert. Mit dem Pökeln habe ich mal eine Weile mehr experimentiert. Ich habe mal einen Spanferkel gebacken, zusammen gebraten mit einem Kollegen zusammen, so am Spieß. Und das kam vom Metzger schon fertig gepökelt. Und das war total rosa nachher, völlig mürbe das Fleisch, ganz, ganz toll. Und das hat mich natürlich gereizt, das auszuprobieren. Dann habe ich mir Pökelsalz besorgt und in der Apotheke Spritzen gekauft und habe dann das Fleisch injiziert mit diesem Salz. Dadurch ist es innen halt quasi durchgesalzen und man hat einen ganz anderen Prozess, als wenn man das nur von außen salzt. Und wenn ich dann schon mal dabei war, habe ich dann auch mal versucht, Portwein zu injizieren und Orangenlikör. Da ist dann auch Zucker dabei für die Maillard-Reaktion und so. Also da kommt man so in eine Richtung, dass man in das Lebensmittel noch besser die Gewürze dran kriegt und sowas. Also das fand ich irgendwie ganz reizvoll.
Ist Pökelsalz was anderes als Meersalz?
Es ist ein anderes Salz, ja. Und zwar, ich habe es vergessen, mir fällt es vielleicht nachher noch ein. Ich komme noch drauf. Okay. Ja, jetzt geht es ums Backen. Das ist doch eigentlich der Bereich, wo ich mich mehr damit beschäftige in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Eine der Ur-Backmethoden oder der Ur-Teigmethoden ist einfach nur Körner zermahlen, nass machen und dann aufs Feuer oder auf dem heißen Stein machen. Das wird eine ganz gräuselige Sache. Da ist kein Triebmittel drin, was diesen Teig lockert. Womöglich auch kein Salz. Also das ist echt eine ganz tröge Knäckebrotartige Veranstaltung. Also schlimmer als Knäckebrot, weil Knäckebrot auch Lockerungsmittel hat. Sauerteig erzeugen ist super einfach. Man nimmt 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser, mischt es und wartet 24 Stunden. Und die wilden Hefen, die auf dem Getreide drauf sind, die fangen dann an, sich zu vermehren. Dann blubbert das. Und dann muss man riechen. Wenn es total eklig riecht, schmeißt man es weg. Dann war vielleicht irgendwie ein Spüllappen in der Nähe, wo andere Dinge gelebt haben, die sich dann da vermehrt haben. Wenn es gut riecht, macht man wieder Mehl und Wasser dazu, wartet wieder einen Tag. Nochmal Mehl und Wasser dazu, wartet noch einen Tag. Und dann hat man einen Sauerteig, der schon backfertig ist. Und das ist irgendwie eine Methode, die mir sehr gut gefällt, weil man muss nichts kaufen. Geht einfach nur, nimmt einfach sein Mehl, was man eh schon hat. Und kriegt dann so eine Kultur, die setzt man dann einfach dem Teig zu, also macht dann Mehl und Wasser, macht Sauerteig dazu und hat dann quasi schon fertig alles das, was man zum Brotbacken braucht. Ich komme aber nicht zurecht mit dem Sauerteig, man muss da sehr diszipliniert sein, man muss den immer füttern, weil der Sauerteig verstoffwechselt ja die Stärke aus dem Getreide und wenn man den nicht füttert, dann verhungert der. Und dann hat man irgendwie so ein Gläschen im Kühlschrank, da ist irgendwie so eine Paste unten drin und oben drüber so ein bisschen Wasser und das riecht dann so säuerlich, essigartig, sprittig irgendwie und dann hat man einen toten Sauerteig und das habe ich schon ein paar Mal durchexerziert und habe es dann eigentlich aufgegeben, weil ich einfach nicht die Disziplin habe dazu. Man kann den auch versuchen einzufrieren oder zu trocknen, die bleiben relativ aktiv, die Kulturen, aber für so spontane Backaktionen ist das irgendwie nicht das Richtige. Ist aber toll. Ich habe eine Weile mit einem Freund zusammen relativ viel Sauerteigbrot gebacken. Der hat in Guxhagen sich einen Holzbackofen gebaut. Und dann bin ich mit der Eisenbahn mit meinem Ansetzsauerteig dahin gefahren. Und das riecht ziemlich genau wie gekotzt. Und es war lustig in dem Zug natürlich erstmal. Und dann macht man aus dem Sauerteig starte, also den muss man schon einen Tag vorher ansetzen, dass der sich so ein bisschen vermehren kann, den eigentlichen Teig. Wenn man mit Roggen backen will, muss man Sauerteig nehmen, weil mit Roggen kann man kaum mit Hefe arbeiten. Die Hefepilze kommen mit dem Roggen nicht klar.
Ja? Oder Backmalz.
Oder Backmalz. Komme ich gleich drauf. Ich liebe Backmalz. Dieser Holzbackofen, der kann ganz schön was. Den haben wir ordentlich vorgeheizt auf fast 500 Grad. Dann mit dem Sauerteig erstmal eine Runde Flammkuchen gebacken, weil der schön eine harte Hitze braucht von unten. Und wo dann der Ofen auf 380 Grad runter war, haben wir dann das Brot reingemacht. Das Sauerteigbacken ist eine echte Viecherei, weil der Teig wahnsinnig hochviskos ist. Der ist kaum, also da kriegt man total Muskelkater in Fingern und an Stellen, wo man eigentlich überhaupt nicht sich bewusst ist, dass man da Muskeln hat. Sehr, sehr mühsam. Ohne Knetmaschine. Aber es gibt nachher ziemlich leckeres Brot mit viel Röstaromen. Und das geht natürlich mit so einem Holzbackofen besser als zu Hause. Ne? Also ich habe mindestens einen Backofen verschliffen mit Brotbacken, weil wenn man den immer volle Kanne aufdreht, dann sind die Heizelemente schneller kaputt, als wenn man da so diszipliniert irgendwie ein bisschen mal einen kleinen Kuchen backt oder sowas. Das waren sehr leckere Brote.
Als Tipp, es gibt diesen Schwelmer Brot.
Brotladen.
Der macht ein doppelt gebackenes Sauerteigbrot im Holzbackofen.
Ja.
Und das gibt es hier in Kassel, ich weiß nicht, ein paar Tage. Und das schmeckt wirklich so, wie
ich das gut, das kenne ich ja.
Und der Bäcker Umbach in der Kunholzstraße, der hat auch ein gutes Sauerteigholz auf dem Brot. Das ist auch lecker. Genau. Mein Lieblingsteig ist aber der Hefeteig, der mit der Brauhefe gemacht wird. Saccharomyces cerevisiae. Nee, richtig gelesen? Also ungefähr. Der Zuckerpilz des Bieres. Also die Bäcker haben die Hefe nicht zuerst kultiviert, sondern die Brauer. Habe ich gelernt von Andreas, der hier den Brauworkshop gemacht hat. Der war jetzt irgendwie vor 2 Jahren, haben wir hier Bier gebraut. Und ich fand das total lehrreich, weil da die Prozesse ja ähnlich sind wie beim Vergären, beim Brot. Und habe auch da gelernt, dass da das Malz eine wichtige Rolle spielt. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Wenn man so einen Hefeteig anfängt, dann arbeitet der zuerst aerob, also mit Sauerstoff im Stoffwechsel und man kriegt Kohlendioxid und Wasser. Der fängt dann an so zu blubbern, der macht so Bläschen und dann merkt man, die Hefe hat angefangen zu arbeiten. Man kann das der Hefe auch erleichtern. Ich habe mal nachgelesen im Biologiebuch, wie der Hefestoffwechsel ist und irgendwo ist da Zitronensäure drin. Dann habe ich während des Backens mal Zitronensäure dazu gemacht und habe gemerkt, dass die Hefe sofort begeistert war, weil schon ein Zwischenstoffwechselprodukt dann schon da war. Braucht man aber eigentlich nicht. Und Hefeteig ist eigentlich auch was ganz Gutmütiges. Also das ist oft so ein Horror für viele Leute, die backen. Aber die Hefen wären nicht so alt geworden, evolutionär, wenn die so zickig sind. Also die machen halt langsamer oder es wird ein bisschen weniger locker, das Brot. Aber eigentlich geht das immer. Wenn der Hefeteig dann schon eine Weile gegangen ist, dann geht dieser Prozess in anaeroben Stoffwechsel über und die Hefe erzeugt noch Ethanol. Das kann man total gut riechen, den Punkt. Dann wird es so ein bisschen, riecht so ein bisschen wie, wenn man Apfelwein macht oder sowas, merkt man den Alkohol, der da rauskommt. Dann merkt man so, jetzt ist man im zweiten Schritt. Und diese Ethanolgärung, die ist die entscheidende fürs Lockern von dem Teig, weil die dann wirklich diese Gase im Teig erzeugt, die das Brot aufgehen und locker werden lassen. Ja, und hier kann man schon so ahnen, wo die Röstaromen stecken da in dem Teig und dass da auch so ein bisschen Speck dabei ist und ordentlich Fett. Das ist so die Richtung, in die es dann gehen soll. Jetzt gibt es bei dem Hefeteig ein paar Schrauben, wo man dran drehen kann. Man kann zum Beispiel den Teig langsam gehen lassen. Also dieser Prozess von Mehl und Wasser mischen bis backen, das nennt sich Teigführung. Und wenn ich die Temperatur relativ niedrig wähle, dann vermehrt sich die Hefe langsam. Das geht alles nicht so stürmisch. Und dann kriegt man andere Prozesse. Also man kann zum Beispiel so einen Hefeteig für Brötchen abends ansetzen, über Nacht im Kühlschrank gehen lassen. Man nimmt dann 0,6 Gramm Hefe pro Kilo. Das ist kaum abzuwiegen. Das ist irgendwie so ein Streichholzkopf große Menge. Was aber völlig ausreicht, dass der Teig aufgeht, weil die sich ja entsprechend vermehrt. Und es bilden sich da ganz andere Aromastoffe. Also die Brote schmecken besser. Aber dieses Weizenklebergerüst, was entsteht beim Kneten und bei dem Stoffwechsel von der Hefe, das wird stabiler. Und das ist, was ich nicht gern mag. Also ich mag beim Essen, wenn ich so ein Baguette esse, so eine bestimmte taktile Eigenschaft. Und das, wenn man das über Nacht führt, den Teig, dann wird das, ja, zäh ist verkehrt, aber man muss fester reinbeißen. So, das gefällt mir nicht. Das muss irgendwie ein bisschen, muss crisp sein außen, aber so fluffy innen drin. Und das geht mit dieser langen Führung nicht so gut, obwohl es eigentlich gut schmeckt. Aber da habe ich noch keinen Weg gefunden, das hinzukriegen. Es gibt auch eine bessere Kruste, wenn man über Nacht den Teig führt. Also man muss gucken, wo man da gut langkommt. Ja?
Ich weiß nicht, ob ich das korrekt im Wort passe, aber Teigführung kombinieren. Also wenn man jetzt sagt, also wo liegt das Problem dabei, zu sagen, okay, ich gehe hin, mache so eine lange Teigführung für mal die Hälfte vom Teig, gehe am nächsten Morgen hin und packe mir dann nochmal ohne die, also normalen Hefeteig dazu, 50-50, mische das und dann habe ich ja theoretisch das Beste aus beiden, also idealerweise das Beste aus beiden Welten. Immer am dünnsten wäre ja natürlich ein hartiges Nicht-Aromatisch.
Genau. Das gibt's. Das, beim Sauerteig heißt es zum Beispiel Anstellgut. Da macht man so einen Vorteig über Nacht und dann kommt das restliche Material dazu und dann mischt man es nochmal. Bei Hefeteig habe ich es selber noch nie probiert und auch noch nie gelesen. Aber ist Forschungsrichtung, die man dann mal vertiefen kann.
Wenn man den Zweiteig da und dann noch Blätterteig machen muss, wie so ein Damaststahl, wenn man als Teig hat. Ja.
Als wir diesen Brauworkshop gemacht haben, hat Andreas dann das Malz zugeführt und dann ging das richtig ab in dem Eimer. Das hat angefangen zu blubbern und zu gären und zu stoffwechseln, dass es richtig Blasen gemacht hat. Und dann habe ich mich erinnert, dass man irgendwie beim Backen auch was mit Malz macht. Und dort, wo ich wohne, da ist 80 Meter weiter eine Mühle, die letzte Mühle im Kasseler Stadtgebiet, Pariser Mühle heißt die. Und mit dem Müller habe ich so ein bisschen Kontakt aufgenommen. Der ist so ein bisschen spröde, ein bisschen kompliziert. Aber ich habe dann so immer wieder mal gefragt, wie es mit dem Getreide so ist, was er da für eine Sorte hat und so weiter. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, ob er mir Malzmehl verkaufen kann. Ich meinte, nö, kriegen Sie nicht. Da sage ich, wieso? Kann ich doch kaufen? Nee, möchte er mir nicht geben, weil das wird eh Mist. Die Geschichte ist, wenn man das Malzmehl zum Mehl dazu macht, dann muss man das extrem gering dosieren, also 70 Gramm auf irgendwie 100 Kilo Mehl, weil das so intensiv diese Gärung anregt, dass wenn man das zu viel macht, der Teig völlig übergeht und dann zusammenfällt. Und wenn man das dann backt, kriegt man so einen zähen Ziegelstein. Das sieht aus, fühlt sich an beim Kauen wie Ton vom Brennofen so irgendwie, also ganz, ganz furchtbar. Der hat mir dann so ein Buch gezeigt, 300 Backfehler. Da sage ich, wofür haben Sie das Buch denn? Ja, damit ich den Bäckern, die bei mir kaufen, beweisen kann, dass nicht mein Mehl schuld ist, sondern so, wie sie backen. Ja, das fand ich irgendwie ganz interessant. Und dann habe ich ihm versprochen, also ich habe dann 100 Gramm habe ich bekommen von dem Malzmehl. Ich habe ihm versprochen, ich bringe ihm dann auch ein Brot vorbei und ich werde ganz sorgfältig das dosieren. Und es klappt ganz hervorragend. Also dieses Malz entwickelt beim, also das Melzen ist, man wässert das Getreide und dann fängt das an zu keimen. Also das meint, jetzt darf ich wachsen, Pustekuchen, fängt an zu keimen. Und was das Getreidekorn dann ja machen muss, ist aus dem Stärke Reservoir, was in dem Getreidekorn drin ist, das verstoffwechseln, dass dann was wachsen kann. Und dafür gibt es Enzyme, die diese Stärke abbauen. Und das ist in dem Malzmehl dann in ganz großer Konzentration drin. Enzyme sind ja immer ein bisschen von der Dosis, so wie Hormone, also ganz wenig und dann passiert ordentlich was. Und die helfen enorm, das Getreide aufzuschließen und der Hefe das zu liefern, was sie verstoffwechseln kann. Also klappt prima, wird schön, gibt eine schöne braune Oberfläche. Und ich habe so ein Testbrot gebacken vorher, habe ich mitgebracht. Da ist auch eine kleine Prise Malzmehl drin. Dann kann man mal gucken, ob das irgendwie auch vielleicht zu schmecken ist.
Aber das ist nicht das Backmittel, sondern es ist eher eine Erleichterung.
Das ist eine Erleichterung für die Hefe. Die Hefe kriegt dann mehr oder leichter aufzuschließende Stärken, die schon kurzkettiger sind. Und dann
geht es für den Sauerteig auch hin?
Das könnte funktionieren, weiß ich nicht genau. Ja. Malz ist in irre vielen Backprodukten drin von der Industrie. Diese ganzen dunklen Brötchen, diese Vollkornbrötchen, da ist einfach ganz viel Malz drin. Das bräunt dann und dann sieht es dunkel aus. Also Zusätze von Bäckern ist ein Hammer. Ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt. Ich wollte eigentlich NaOH kaufen für das Laugengebäck. Und habe da eine Seite gefunden von so einem Großhandel, wo man so LKW-weise so Backmischungen kaufen kann. Und der hatte in seiner Backmischung für Baguettes 24 Zusatzstoffe. Also Krustenstabilisatoren, Feuchteregulatoren, Stoffe, die den Teig maschinenführbar machen, dass der nicht klebt. Ja? Und. Also lauter Parameter, die da einstellen, dass das Brot langsamer trocknet, dass das nicht altbacken wird. Also altbacken werden ist so ein Vernetzungsprozess, wo diese Stärkeketten sich verhaken, dann wird das Brot irgendwie zäh. Das kann man durch eine Beigabe auch reduzieren. Kann man übrigens auch durch Toasten reduzieren. Der Prozess ist reversibel durch Wärme. Also altbackenes Brot mal kurz auftoasten, wird es wieder weniger zäh als vorher. Aber das hat mich schockiert, diese Liste. Von diesem Backlieferanten, was da so drin war. Das fand ich echt Hammer. So, jetzt geht's ins Detail. Hefeteig machen. Da gibt es verschiedene Phasen, wie man der Hefe das Leben von Anfang an leichter macht. Wenn man es der Hefe schwer machen möchte, nimmt man wenig Wasser. Es gibt eine Menge Rezepte, wo das losgeht mit so einem Berg Mehl auf dem Backbrett und dann muss man da so eine Kuhle reinmachen und da schüttet man das Wasser rein und dann gibt es eine Riesensauerei, weil das durch die Gegend läuft, weil das bleibt ja nicht in dem Mehl da drin. Und das sind häufig Rezepte, wo unfassbar wenig Wasser ist. Das ist einfach eine ganz komisch. Also wundere ich mich oft, wenn Leute das machen. Der Teig ist praktisch nicht zu handeln, weil der ganz hart ist und die Hefe vertrocknet, weil die braucht Wasser zum Arbeiten. Also da ist ein ganz guter Schritt, dass man so einen Autolyse-Schritt macht, wo man nur Mehl und Wasser mischt und richtig viel Wasser. Also das ist dann so eine Konsistenz zwischen Joghurt und Quark. Und da wird erstmal schon das beginnt das Getreide schon sich zu zerlegen sozusagen und die Hefe hat es nachher leichter. Da ist noch gar keine Hefe mit drin. Was wollte ich gerade sagen? Wasser? Ach so, es gibt einen Parameter beim Getreide, das nennt sich Teigausbeute. Verrät einem dann der Müller, wenn man ihn fragt. Das Getreide, was ich immer kaufe, hat eine Teigausbeute von 154%. Das heißt, ich nehme 1000 Gramm Mehl und 540 Gramm Wasser. Also das ist quasi die Wasserbindefähigkeit von dem Mehl. Hat auch mit der Quellfähigkeit zu tun. Die Bäcker möchten gerne eine hohe Wasserbindefähigkeit, weil Wasser billiger ist als Mehl. Wenn ich hohe Teigausbeute habe, kriege ich viel Brotgewicht mit wenig Getreide. Und das, was ich da benutze, hat 154%. Und das ist dann immer so eine grobe Faustregel. Wenn ich 3 Kilo Brot backen will, dann mache ich erstmal 1 Liter Wasser in den Topf und stelle dann die Viskosität mit dem Mehl ein. Und dann komme ich am Schluss auf meine 3 Kilo. So als Faustregel einfach. Dann kommt das Kneten, Nachdem die Hefe dazu kam. Und das ist so der erste Schritt, wo diese Glutenketten verkettet werden. Also dass das Brot nachher, dass der Teig sich nachher schön dehnen lässt beim Backen. Glutenunverträglichkeit, dann kann man sowas alles gar nicht machen. Ja? Wie heißt dieses, was man aus dem, dieses vegetarische Nahrungsmittel, was man aus dem Weizen Seitan macht? Seitan. Das ist ja nur Gluten, ne? Habe ich dann mal gelernt, dachte ich, wow, das ist ja das reine Gluten als solches. Finde ich auch interessant. wenn man knetet, dann muss man so ein Auge dafür entwickeln, wann ist es eigentlich fertig. Also wenn man diesen Autolyseteig ansetzt, das ist schon eine ganz wässrige Geschichte, da macht man dann nach und nach ein bisschen mehr Mehl dazu, dann knete ich das mit der Maschine und dann ist der Teig immer noch so ein bisschen so klumpig oder knotig. Das sieht dann aus wie so bei Alien, wenn so unter der Oberfläche so diese Gefäße sind, so Knubbel und so Stränge oder irgend sowas, dann ist der Teig noch nicht richtig verkettet. Das heißt, wenn der Knetprozess abgeschlossen ist, dann kann man mit den Fingern so ein Stück Teig aufziehen und kann sozusagen fast durchgucken. Das ist der Fenstertest. Und die Oberfläche muss dann ganz glatt und homogen sein. Ich mache das so, dass ich den Teig eigentlich immer ganz, ganz feucht führe und nach diesem ersten Knetschritt das mit ein bisschen Mehl noch einstelle. Also immer noch eine Prise Mehl dazu, dass er gerade schon handelbar ist, fast noch ein bisschen klebt in der Hand, dann ist er genau richtig. Dann ist er schön feucht und geht gut auf hinterher. Ne? Und dann gibt es zwei Begriffe, die Stockgare und die Stückgare. Also Stockgare heißt, man hat den ganzen Batzen Teig und lässt den so ein bisschen größer werden. Und Stückgare heißt, man hat schon in kleine Stückchen gemacht für Brote oder Brötchen, die gehen dann für sich nochmal. Der Witz beim Kneten ist immer, dass man diese ganzen Klebergerüste dehnt und dann wieder ruhen lässt. Dann ziehen die sich ein bisschen zusammen und dann kann man sie wieder dehnen. Das kann man probieren, wenn man das gedehnt hat und lässt den Teig nicht lange liegen, sondern bloß eine Minute und versucht das wieder, dann ist er überhaupt nicht mehr elastisch. Das heißt, die Elastizität, die kommt erst nach einer Weile wieder, wenn der nur ein bisschen hatte zum Liegen. Das lernt man relativ schnell, das in die Finger zu kriegen, wann es weitergehen kann mit dem Kneten. Ja, ich habe jahrelang falsch geknetet, weil ich das mal mir irgendwo abgeguckt hatte. Dann habe ich jemanden kneten sehen, dann hat man diesen dicken Bollen und dann habe ich immer mit den Handballen so richtig reingedrückt, immer wie so ein Wiegeschritt, immer so von links nach rechts und immer auf den Bollen total feste gedrückt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwie ist es ja, sieht irgendwie fachmännisch aus, aber das Brot wurde total hart und irgendwie hat mir nicht so richtig geschmeckt. Und irgendwann habe ich dann dank Internet Stretch and Fold als Teigbehandlungstechnik kennengelernt und das hat mich in neue Sphären des Brotbackens gehoben, weil da die Grobporigkeit von dem Brot um Größenordnungen steigt und das finde ich total klasse. Ich habe da drei kurze Videos, die das zeigen. Das ist, wie ich es am Anfang immer falsch gemacht habe. Der drückt da richtig fest in den Teig rein. Der ist auch total trocken. Also man sieht schon so an der Oberfläche, der klebt überhaupt gar kein bisschen. Der hat auch diese Alien-Struktur. Man sieht da so, irgendwelche Stränge unten drunter und sowas. Also der ist eigentlich noch nicht fertig vorbereitet. Und was er da macht, ist total fest drücken und er drückt alle Gärgase raus damit. Das heißt, das, was die Hefe mühsam da CO2 reingepupst hat, das drückt man raus und das ist dann für den Treibprozess beim Backen nicht mehr zur Verfügung. Das ist falsch einfach. Als Zwischenschritt, wie es ein bisschen besser gehen kann, ist dieses Video. Ja. Ach nee, das war, glaube ich, das ganz Richtige. Da sieht man, dass der Teig ziemlich nass ist. Sieht, wie gut der sich dehnen lässt. Und was der jetzt macht, der drückt überhaupt nicht, sondern der zieht das nur auseinander und faltet das dann zusammen. Man kann es dann auch nochmal so ein bisschen einkrempeln. Und dann wird der Teig nur noch dehnend behandelt. Also der erfährt überhaupt keinen Druck mehr. Und dadurch bleiben die Gärgase ganz wunderschön drin in den Teig und das Brot wird besser. Stretch and fold. Jetzt kommt das Zusammenlegen. Dann dreht man es um und lässt es eine Weile liegen und dann geht der Prozess von vorne los. Die Ruhephasen sind so ungefähr 20 Minuten, 30 Minuten. Das skaliere ich immer total, wie schnell ich das Brot fertig haben muss. Ich habe heute mich ein bisschen verspätet damit, musste dann so ein bisschen abkürzen. Das ist relativ weit dehnbar, bevor der Teig dann übergangen ist und sich nicht mehr backen lässt. Also das geht eigentlich ganz gut. Und wenn man Teig übrig hat, kann man die Gärung wieder stoppen, indem man den Kühlschrank macht. Da kann man einige Schrauben drehen.
Habe ich das richtig verstanden? Man kann auch zu viel kneten.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das übertreibt, dann wird es zäh hinterher.
Okay. Das heißt, dieser Vorgang, der ist es, 20 Minuten entstehen lassen und genau. Dann vielleicht wieder anfangen.
4-5 Mal so machen, Störtchen voll liegen lassen, Störtchen voll liegen lassen. Und dann formt man die Brote oder Brötchen, die kriegen dann auch nochmal eine Ruhezeit und dann kommen sie in den Ofen.
Wie komme ich zu einem Teig, der so ist erstmal? Wie komme ich zu einem Teig, der so ist? Also am Anfang habe ich ja diesen sehr feuchten Teig und vorm Gehen muss ich den ja irgendwie anders kneten. Ist es da okay, den quasi so relativ grob zu kneten?
Das muss man auch machen. Also dieser Verkettungsprozess, der wird durch das initiale Kneten überhaupt erst richtig angestoßen. Das mache ich mit der Maschine. Also ich mache diesen Autolyseteig, viel Wasser, vergleichsweise wenig Mehl. Es gibt dann so eine dünne Plempe, den lasse ich liegen. Der fängt sofort an zu blubbern, gerade wenn man Malzmehl mit drin hat. Und dann lässt man den ein bisschen arbeiten. Der wird dann ungefähr anderthalb Mal so groß vom Volumen. Und dann mache ich Mehl dazu. Und da gucke ich nur nach der Viskosität. Ich mache dann einfach langsam Mehl dazu, bis es dann immer fester wird. Dann wird es so wie Quark und noch ein bisschen fester. Und dann mache ich einen Finger rein und gucke, wenn gerade nichts mehr so richtig kleben bleibt, dann lasse ich ihn in Ruhe. Also dann ist er eigentlich noch zu nass zum Kneten. Aber das Getreide zieht dann auch noch weiter Wasser raus. Das heißt, der wird dann trockener von alleine. Und nach dieser ersten Knetphase, 10 Minuten mit der Maschine, 15 Minuten, muss der überhaupt gar nicht mehr geknetet werden. Da wird der nur noch gezogen. Und dann geht's ab. Welche Folie war ich jetzt? Das kann ich noch nicht so richtig mit dieser Geschichte hier. Ich schätze mal irgendwo bei 20 oder was. Ja, viel weiter hinten. Sorry for that. Genau, die Videos haben wir uns mal angeschaut. Dann ist der Teig backfertig. Der wird dann eingeschnitten, damit diese äußere Haut vom Teig, die ein bisschen trockener ist, nicht dem Aufgehen im Wege steht, weil diese äußere Hautschicht, die würde ein bisschen das zusammenhalten. Deswegen nimmt man ein Rasiermesser und schneidet dann so lange Risse rein. Und dann gibt es so ein bisschen Sachen, die man, wenn man einen Ofen hat, der das zulässt, steuern kann. Man kann zum Beispiel beim Backbeginn einen Schwaden erzeugen im Ofen, sagen die Bäcker, nämlich ein bisschen Wasser reinmachen. Dann kriegt man eine hohe Luftfeuchtigkeit im Ofen und durch die Luftfeuchtigkeit eine gute Temperaturübertragung auf das Teigstück. Brot wird braun nur am Anfang des Backens. Also was in den ersten 10 Minuten nicht braun geworden ist, es wird nachher auch kaum mehr richtig braun. Das heißt, dieser erste Schritt, der ist durch die Luftfeuchtigkeit viel Temperatur in das Brot reinzukriegen. Ich kann das nicht machen. Ich backe in so einer kleinen Kombimaschine. Das ist Mikrowelle, Grill und Backofen. Und wenn ich da Wasser reinmache, Wasserdampf erzeuge, dann stürzt die Mikrowellensteuerung ab. Und das fängt wie wild an zu blinken. Und ich bin ziemlich sicher, dass das Magnetron auch immer an- und ausgeht. Und ich weiß nicht, ob die Steuerung dann die Tür noch auswertet. Deswegen habe ich das mit dem Wasser gelassen. Und das war mir dann doch ein bisschen zu spooky. Was dann Industriebäcker oder Profibäcker machen, dass die dann wirklich einen ziemlich kontrollierten Temperaturablauf fahren, also eine hohe initiale Temperatur mit viel Luftfeuchtigkeit, dann sinkt die ein bisschen ab, dann wird der Schwaden rausgezogen, dann wird die Luft trockener, damit die Kruste schön knackig wird und dann lässt man es fertig garen, das Brot bei einer deutlich geringeren Temperatur. Das mache ich nie. Also ich mache da so irgendwie 220 Grad und dann nach einer Weile gucke ich mal, mache es nochmal kurz auf und so. Das ist also irgendwie ganz niederschwellig. Den Pizzateig morgen, da ist es nochmal so ein bisschen zusammengesammelt. Ich mache mir es immer einfacher, ich mache diesen ganzen nassen Vorteig quasi wie ein Autolyseteig ohne Hefe, aber mit Hefe. Dann habe ich das, dass die Hefe schön nasse Umgebung hat und es geht schon los. Also da spart man sich sozusagen einen Schritt und es funktioniert prima. Dann mit der Maschine kneten. 20% Salz pro, nicht 20%, 2%. Oh, das, ja, die Null ist zu viel. Erstaunliche 2%, aber das ist echt ein richtiges Häufchen. Also das ist 20% Salz. Ich ändere das jetzt nicht live. Genau. Und dann Stretch and Fold und dann steht dem Hefeteig nur noch wenig im Wege. Also die Nettoarbeitszeit für Brot, wenn ich es backe, sind knapp 10 Minuten. Und so ein 1,5 Kilo Laib kostet ungefähr 60 Cent Strom und Zutaten. Also das ist sowohl arbeitszeittechnisch als auch materialtechnisch eine ganz billige Sache und schmeckt super. Das sind die Quellen. Ach, das lasse ich mal hier rumgehen. Die zwei netten Bücher hier. Das ist Rätsel der Kochkunst von Thies Benkart. Und Lutz Geisler, das ist so ein Vollnerd, der ist eigentlich irgendwie Bergbauingenieur oder sowas und war irgendwie unzufrieden mit dem Brot, was er kaufen kann. Und was machen Nerds? Die lernen halt mal, wie das so grundsätzlich geht. Und der hat jetzt irgendwie sich jahrelang damit beschäftigt, macht jetzt Schulungen für Bäckereimeister und solche Sachen und hat so eine Menge Excel-Rechenblätter erzeugt, wo man dann so Rezepte durchskalieren kann mit so rückwärts gerechneten Zeittabellen, wo man eintragen kann, ich möchte morgen um 20 Uhr das Brot fertig haben. Und dann rechnet die Tabelle aus, dass ich heute um 16.30 Uhr den Vorteig ansetzen muss und so weiter. Mir ist das alles viel zu penibel. Der hat dann irgendwie 163 Gramm Mehl und 0,6 Gramm Hefe. Dazu bin ich nicht diszipliniert genug. Ich mache das dann immer so irgendwie aus dem Ärmel. Aber zum Lernen ist der toll, weil er diese ganzen Prozesse wirklich durchschaut und echt gut aufgedröselt hat, was passiert da jetzt eigentlich und auch so ein bisschen Mythen von Realitäten trennt und so weiter. Also es ist wirklich extrem schön zu lesen. Ein Teil von den Contents aus den Büchern sind auch online in dem Plötz-Blog von ihm, wo man sich das schon mal anschauen kann. Also das ist wirklich sehr schön. Genau. Und wenn man das so betreibt, dann kommen solche Sachen raus mit viel Fett und viel Röstaromen und lauter leckeren Sachen. Ich habe jetzt mal so ein Brot mitgebracht, was ich vorhin gebacken habe. Das ist ein reiner Hefeteig. Das Mehl ist Weizendunst. Das ist im Ausmahlgrad zwischen normalem Weißmehl, also 405er Mehl. 405 heißt, das sind 405 Milligramm Aschegewicht, die dann da übrig bleiben. Das ist einfach der letztlich Mineraliengehalt von dem Getreide. Und wenn man die Schalen wegwirft, dann ist das Aschegewicht geringer. Und wenn man eine hohe Zahl hat, dann heißt es, dann ist es eher in Richtung Vollkorn, dann bleibt einfach mehr Asche übrig. Und Dunst ist also nicht ganz normales Mehl und auch nicht ganz Grieß. Grieß ist ein bisschen gröber und das ist so dazwischen. Und das ist extrem gut zu handeln, einfach beim Backen.
Also, 405 ist dann praktisch ein Verhältnis.
Pro Kilo, pro ein Maß, ich glaube pro Kilo. Genau. Und je höher die Zahl, umso mehr Schalenbestandteile waren einfach dabei.
Pardon? Umso mehr Vollkorn ist es.
Genau, je höher die Zahl, umso mehr Vollkorn. Ganz simpel. Ja. Vollkorn heißt ja nicht Schrot. Also es gibt ja Vollkornfeinmehl, das ist dann ganz grau, so ein bisschen problematisch beim Backen, weil das sich ein bisschen anders verhält. Vollkorn ist überhaupt schwierig zu backen, weil man da gerade mit der Wasserführung extrem gucken muss. Also das Risiko, dass man irgendwie so einen Ziegelstein kriegt, der den Zahnarzt freut, ist sehr hoch. Als das losging mit den Biobroten, da gab es gräusliche Vollkornbrote. Das war wirklich hammerübel. Und inzwischen können sie das. Hier der Brotgarten in Kassel, die machen ja wirklich tolles Vollkornbrot. Weil die es nass genug machen. Also das Geheimnis ist da, das Schrot einzuweichen über Nacht. Dass es einfach quellen kann, dass man nicht diese Getreidebrocken hat, die da einem dann zwischen den Zähnen knirschen, sondern was man gut essen kann. Ich lasse das mal rumgehen. Macht euch ein bisschen Butter drauf. Wer mag, auch ein bisschen Salz dazu. Und dann, es gibt noch ein, ich gebe noch eins mehr. Lass dir schmecken. Genau. Weil ich mich da so ein bisschen beeilen musste heute, ist die Porengröße nicht ganz so, wie ich das möchte. Also ich habe das sehr gern, dass das sehr großporig ist. Und man sieht jetzt schon, dass das ein bisschen schlampig hergestellt ist, weil die Poren nur oben groß und unten nicht. Ne? Also normalerweise muss das möglichst homogen verteilt sein. Und ein deutscher Bäcker backt nicht Brote mit so großen Poren. Das ist verpönt. Die müssen ganz feinporig und ganz homogen sein. Und so ein typisch französisches Baguette, das hat riesige, große Poren und schöne Kruste und schmeckt einfach besser. Zum Glück sind da keine 20% Salz drin. Ich hatte überlegt, ob ich noch so ein Industriebaguette mitbringe zum Vergleich, aber das wäre natürlich irgendwie nicht fair. Ja. Hoffe, es hat Spaß gemacht und viel Spaß beim Backen demnächst.